Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist
Thorsten Janschek, ein Gast hier aus dem Hause, Leiter der Abteilung Aktuelle Kultur und Politik im Deutschlandfunk Kultur, also Chef all der Redaktionen, sei es Studio 9, sei es Fazi, sei es unsere Diskurssendung wie Tacheles oder Wortwechsel, all die Sendungen, die das Tagesgeschehen in den Blick nehmen. Herzlich willkommen hier im Studio.
Schön, dass ich da sein darf.
Das ist ja so ein spezielles Montagsgefühl, finde ich, heute. Einerseits diese unglaubliche, spannende, aufregende Woche, die uns bevorsteht mit Blick in die Vereinigten Staaten. Und gleichzeitig fahren wir uns ja alle gerade wieder so richtig runter oder zumindest teilweise, Teil-Lockdown. Der hat ja heute begonnen in Deutschland. Beides wird uns beschäftigen in dieser Radiostunde, die US-Wahl genauso wie die neuen Corona-Einschränkungen. Was, wenn wir auf das erstmal schauen, was werden Sie am meisten vermissen im November?
Ach, den Sport in der Halle. Muss ich ganz ehrlich sagen, den Sport in der Halle, vielleicht auch das Museum, mal sehen. Mhm. Das wird sich rausstellen. Also im Augenblick bin ich immer so in einer leisen Melancholie befangen, zu sehen, was kommt jetzt eigentlich. Aber natürlich geht es gar nicht anders als so.
Ja. Also ich glaube, ich habe so die konträre Antwort zu Ihrer, was den Sport zumindest angeht. Bei mir sind es eher die Restaurants. Tja, aber ist vielleicht auch ein bisschen mehr als das. Sprechen wir drüber auf jeden Fall hier im Deutschlandfunk Kultur. Schönen guten Tag an alle, die dabei sind, sei es am Radio oder im Podcast. Schönen guten Tag. Ein bisschen mehr Leben bitte könnten heute oder vielmehr ab heute in den kommenden Wochen viele denken. Heute ist Tag 1 der neuen Einschränkungen. Und wie auch immer, die man nennen mag, Teil-Lockdown, Lockdown-Light, unterm Strich heißt das, kein großes Sozialleben bitte, jenseits der Arbeit, jenseits der Schule, jenseits des dringend Notwendigen. Wobei man darüber natürlich schon diskutieren könnte, was ist eigentlich für eine Gesellschaft das dringend Notwendige. Thorsten Janschek ist mein Gast heute, Leiter der aktuellen Kultur- und Politikredaktion im Deutschlandfunk Kultur. Ich höre da viel Unmut in der Kulturwelt. Wir haben viel Unmut in unseren Programmen, in unserem Programm zu Wort gebracht. Ist Kultur verzichtbar?
Kultur ist nicht verzichtbar, aber die Veranstaltungen der Kultur sind für einige Monate verzichtbar. Vielleicht für einen Monat, vielleicht ist es aber auch ein bisschen mehr. Das werden wir sehen. Ich kann diese Diskussion mittlerweile nicht mehr gut hören. Also mir geht sie ehrlich gesagt auf die Nerven, weil man natürlich unterscheiden muss. Auf der einen Seite gibt es die Ökonomie der Kultur, 1,5 Millionen Beschäftigte, oft in prekären Arbeitsbedingungen, also Solo-Selbstständige, Künstler und sowas, die nicht auftreten können. Das ist ein ernster Fall. Der wird aber politisch meines Erachtens ganz gut gehandelt. Also sehr viele Hilfen, sehr großzügige, unbürokratische Unterstützung. Das haben wir auch im ersten Lockdown im März schon erlebt, wie schnell da das Geld nicht in jedem Bundesland, weil es ja Ländersache ist, zur Verfügung gestellt worden ist, aber doch sehr, sehr schnell und sehr unbürokratisch, habe ich zumindest erfahren. Also die Ökonomie ist das eine und die Ideologie ist das andere. Und da fängt es an, mir richtig auf die Nerven zu gehen, wenn ich jetzt höre oder heute gelesen habe, Simon Strauß in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, noch einmal Theater, noch einmal zuschauen, wie echte Menschen zu falschen Königinnen werden, zu einer Maria-Stuart-Aufführung in Berlin. Da frage ich mich dann schon, warum ist das Gejammere und das Geheule so groß? Das leuchtet mir nicht ein. Die Theater können weiterarbeiten, sie sind subventioniert. Dramaturgen können Stücke entwickeln, selbst die Beleuchter können ihre Anlagen in Ordnung bringen. Also das ist doch möglich alles. Und gleichzeitig ist bei mir so ein Widerwille, weil das auch so ein Elitenphänomen ist. Ne? Elitenphänomen nämlich, worüber wird sich aufgeregt? Die Hygienekonzepte seien so ausgedacht. Ja, das stimmt. In den Theatern gibt es keine großen Infektionswellen oder bei großen Veranstaltungen der Kultur, weil das so ausgeklügelt mittlerweile stattfinden kann. Aber erstens gehen nur wahnsinnig wenige Leute rein. Wem bringt es, wenn 50 Zuschauer im 2000-Plätze-Theater sitzen? Das sind ja nur sehr wenige.
Ja, ja. Aber man könnte das natürlich, wenn man das jetzt nur auf das Theater oder die Oper bezieht, ja, in der Tat, das ist kein ganz, ganz großer Kreis. Ergänzen Sie die Kinos, ergänzen Sie die Museen, ergänzen Sie Konzerte der sagen wir, der ganzen Breite, die es gibt. Bei den Museen denke ich da gerade jetzt an das, was ich auf dem Tisch habe, 36 Direktorinnen und Direktoren von Kunstmuseen in Deutschland, die schwer kritisieren, dass sie seit heute dicht sein müssen. ich weiß nicht, ich habe nicht den Eindruck, dass die da nur aus Eigeninteresse sprechen oder wenn, dann vielleicht auch aus einem kulturellen Mitteilungsbedürfnis heraus und nicht unbedingt.
Das ist ja alles richtig. Ja. Das ist ja alles richtig. Das kulturelle Mitteilungsbedürfnis ist ungenommen. Ich würde nur sagen, aus der User- oder Verbraucherperspektive einfach mal ein Moratorium einlegen und andere kulturelle Phänomene wahrnehmen, die es ja durchaus gibt. Wenn ich nicht ins Museum kann, gehe ich eben mal in eine Galerie. Die ist viel überschaubarer. Ich kann sehr viel mehr selbst bestimmen, wie ich da reingehe und unter welchen Bedingungen. Das ist der Einzelhandel, das ist nicht betroffen. Also Kunst kann ich trotzdem schauen, wenn ich das möchte, und ansonsten kann ich es auch eben mal lassen oder im Internet surfen. Was mich daran wirklich stört, ist immer nur die eigenen Hygienekonzepte hervorzuheben, aber wie kommt man da hin und was passiert eigentlich dann da? Beim Gallery Weekend in Berlin sind die Ansteckungen, die da aufgetreten sind, nicht aufgetreten in den Galerien, sondern davor, wenn man beim Prosecco zusammensteht, weil man sich vielleicht auch für nicht, sagen wir, gerade infektiös besonders relevant hält. Ja, also da schwingt so etwas mit, oder auch das Beklagen, dass die Kultur, die hehre Kultur, jetzt zur Freizeit gezählt wird oder zur Unterhaltung, unterstellt ja, dass man in seiner Freizeit nur Dusseliges machen kann und nicht gerade Wichtiges, wie zum Beispiel Kindern vorlesen. Mhm. Das ist ja eine falsche Sichtweise. Also wer an der Kasse im Drogeriemarkt sitzt, da möchte ich mal sehen, was passiert, wie wenn die 21 Minuten lang oder 20 Minuten lang mal Stille walten lassen und nicht kassieren, was dann Herr Brönner sagen würde, der dafür aufruft, dass heute Abend die Kulturschaffenden mal 21 Minuten lang Stille passieren lassen. Da fällt kein Sack in sonst wo um.
Mhm. Apropos Stille da, habe ich was? Ich habe Monika Grütters heute zugehört, die war im Podcast von The Pioneers und hat von ihrem Erleben in der Philharmonie erzählt, Stichwort Stille.
Ganz zum Schluss gab es noch eine Draufgabe und das war von John Cage, 4:33. Und das ist ein Stück, in dem 4:33 lang das Orchester schweigt. Ja, und das war nicht angekündigt und hatte gestern eine so beklemmende, aber auch so eindringliche Note, dass alle irgendwie zusammen waren in dem Kummer, dass dieses Schweigen uns jetzt erwartet.
Also, Thorsten Janschek sagt schon ja. Und ich nehme mal dieses Stichwort der beklemmenden Stille auf. Wenn es jetzt nur der November wäre, okay, wenn es vielleicht noch ein bisschen Dezember wäre. Wir haben jetzt aber natürlich schon die Aussagen Christian Drosten und andere, die gesagt haben, rechnet mal mit Normalisierung erst zum Sommer. Ich habe eine Sorge, dass wir quasi so etwas wie Zusammenleben verlernen. Also dass es so eine Art Privatisierung auch des Lebens gibt, dass man dann irgendwann, ich mache es mir jetzt mal kulturell niedrigschwellig, dass das Kino komplett von Netflix abgelöst wird, auch danach, dass sozusagen andere Begegnungsorte, dass wir kulturell verlernen, dass die wertvoll sind.
Aber dann verlernen wir relativ schnell. Also ja. wir haben es doch gesehen, nachdem die ersten Lockerungen nach dem Lockdown im Frühjahr, auch da, wir lernen ja nicht nur über das Virus, sondern auch über Lockdown. Wie die Leute in die Straßen geströmt sind, wie Begegnungen wieder möglich waren, wie aufgeatmet Menschen haben, die dann wieder in kulturelle Veranstaltungen gehen konnten, wie Museen überlaufen waren. Ich habe für bestimmte Ausstellungen überhaupt keine Slots mehr bekommen, weil ganz viele Leute dann gesagt haben, ja, das will ich wieder haben, und das wird uns doch auch im nächsten Jahr wieder, genauso wieder sein. Und Frau Grütters hat die Stille falsch verstanden. Dieses 4:33 von John Cage, da geht es darum, was passiert eigentlich, wenn ein Instrument schweigt. Das Hüsteln des Nachbarn, das ist die Musik. Und die Stille, das versteht sie einfach nicht so richtig.
Sagt Thorsten Janschek, der Leiter unserer Kultur- und Politikredaktion hier im Deutschlandfunk Kultur. Was ist, wenn es nicht reicht, wenn die medizinische Gesundheitsversorgung in Corona-Zeiten nicht für alle ausreichend ist? Die Frage kennen wir aus dem Frühjahr von dramatischen Bildern aus italienischen Krankenhäusern. Und sie stellt sich jetzt wieder, noch nicht dramatisch, aber quasi vorsorgend, stellt Christian Drosten, der Chef-Virologe an der Charité, schon mal dieses Szenario auf.
Insgesamt hat die Charité 400 Intensivbetten, 160 sind im Moment mit Covid-19-Patienten belegt. Letzte Woche waren das 80 und in der Woche davor waren das ungefähr 40. Nächste Woche, wenn es alles so weitergeht, werden wir im Bereich von 300 solcher Patienten sein. Und auch das rechnet sich zwangsläufig so durch, in dieser Härte. Die Charité hat aber nur 400. Und die Patienten, die in den restlichen Betten liegen, die werden auch nächste Woche da noch liegen. Ob die Covid-19 haben oder was anderes. Die werden nicht plötzlich gesund.
Also das ist die Rechnung, die Darstellung Christian Drostens. Natürlich mit der Hoffnung, dass es am Ende nicht so weit kommt. Aber lassen Sie uns mal durchspielen, was wenn doch. Und das tun wir hier zu dritt. Thorsten Janschek, früher unter anderem Leiter der Redaktion Religion und Gesellschaft bei Radio Bremen, jetzt Chef des Aktuellen hier im Deutschlandfunk Kultur. Und zu uns gekommen ins Studio ist Wladimir Balzer, mein Kollege, der zu diesem Thema recherchiert heute. Und uns eigentlich, das wäre jetzt meine Hoffnung, dass Sie uns einfach das Regelwerk präsentieren könnten, aber das gibt es nicht.
Es gibt keins. Es gibt eigentlich nur Hinweise, es gibt Leitlinien, Empfehlungen, es gibt auch so etwas wie sogenannte Sichtungsschemata, die es natürlich auch schon immer gab in der Notfallmedizin, also gerade bei akuten Situationen, etwa Terroranschläge oder größere Unfälle, nach denen man dann eben schaut und eben sichtet, wie ist die Patientenlage, wem wird zuerst geholfen, wer wird am schnellsten ins Krankenhaus transportiert, ansonsten sind das alles rechtlich-ethische Debatten, aber es gibt keine klaren rechtlichen Regelungen. Und das ist ja auch eine der Forderungen von vielen, die sagen, okay, jetzt muss tatsächlich die Legislative Schritte einleiten, dass tatsächlich da etwas passiert.
Stichwort ethische Debatten. Es gab ja, daran habe ich mich erinnert und das bestätigt bekommen von Thorsten Janschek, der nämlich extra nochmal reingeschaut hat. Es gab ja den Deutschen Ethikrat, der sich genau mit diesen Fragen auch im Frühjahr beschäftigt hat.
Ja, der hat aber auch festgestellt, dass es keine abschließende, umfassende rechtliche und ethische Regelung dafür gibt. Das kann es auch nicht geben, weil da sozusagen so starke existenzielle Situationen heraufbeschworen werden und auch so rechtlich heikle Diskussionen angezettelt werden, dass man das nicht so einfach entscheiden kann. Also es ist, glaube ich, ganz wichtig, erstmal die staatliche Seite, weil da geht es ja dann um Gesetze und sowas, hervorzuheben. Erstmal ist die Garantie der Menschenwürde, also die fordert geradezu eine völlig egalitäre Basisgleichheit in Behandlungssituationen. Das heißt, es darf gar keine staatliche Unterscheidung zwischen dem einen und dem anderen geben, der Bevorzugung des einen und der Benachteiligung des anderen. Das darf es nicht gehen. Auch weil, und das ist, finde ich, ein ganz interessantes Argument, auch weil es die Aufgabe des Staates ist, die Fundamente seiner Rechtsordnung, und das ist die Verfassung, auch in extremen Krisensituationen aufrechtzuerhalten. Und das folgt dann, dass man die Triage, das ist ja der, sozusagen dieser Begriff der Auswahl, dass man die beachten muss. Es gibt dann so drei Szenarien. Triage ex ante, das heißt also, wie Wladimir Balzer es gerade gesagt hat, jemand kommt, es entsteht eine Situation, dass man sehr viele hat, die irgendwie anlanden in einer Behandlungssituation, und dann gibt es zwei Möglichkeiten eigentlich nur, und dies ist fast unproblematisch. Also fast unproblematisch kann man nur sagen, weil es immer noch existenziell ist. Entweder man nimmt die, wie sie kommen, der Reihenfolge, first come, first serve sozusagen, oder man überlässt es dem Zufall, indem man Lose verteilt und dann zieht. Ja, das ist noch eine unheikle, in Anführungszeichen, aber unheilige Situation. Dann gibt es eine Triage-Prävention, also ich halte so und so viele Betten zurück für besonders schützenswerte Menschen, also der berühmte Familienvater, 36 Jahre alt, mit drei Kindern. Das geht aber rechtlich gar nicht, weil das Vorenthalten einer, so habe ich es zumindest gelernt, einer Behandlung könnte dann Totschlag sein und ist im Strafrecht eindeutig geregelt, oder unterlassene Hilfeleistung wäre das dann. Und dann kommt der harte Fall, Triage ex post. Also das heißt, man hat alle Betten belegt, dann der 85-Jährige, es kommen weitere Patienten, der eine große Überlebenschance hat, wenn er denn schnell beatmet werden würde. Und das ist sozusagen die heikle Geschichte. Und da kann man sagen, objektiv rechtens ist der Entzug einer Behandlung in keinem Fall, zumindest nach geltendem Recht, nicht.
In Deutschland.
Ja, es ist international ein bisschen unterschiedlich. Es gibt aber nirgendwo, zumindest nach einer neuesten Studie der Konrad-Adenauer-Stiftung, tatsächlich nirgendwo auf der Welt klare Gesetze, die eine Triage regeln. Es gibt nur, sage ich mal, relativ strengere Leitlinien, zum Beispiel in Norwegen und in Großbritannien, wo zum Beispiel Mitarbeiter des Gesundheitswesens tatsächlich priorisiert werden sollen, wenn die also infiziert sind, da wir ja sowieso einen Personalmangel haben. Das ist ja auch ein großes Problem, dass diese dann schneller behandelt werden sollen. Denn wir reden ja hier tatsächlich, wenn wir über die Kapazitäten von Intensivstationen reden, gar nicht mal nur über die Infrastruktur, sondern vor allem über den Personalmangel. Also das ist übrigens auch bei meinen Recherchen ist mir aufgefallen, was das Melden von freien Intensivbetten in deutschen Krankenhäusern angeht. Da werden vor allem die technische, sozusagen das Infrastrukturelle wird dort gemeldet, aber nicht die Situation des Personals. Deswegen sind die Zahlen oft auch schwierig, kaum belastbar letztlich. Ja.
Aber Thorsten Janschek, was Sie dargelegt haben letztendlich, das ist in sich total schlüssig, führt aber am Ende dann dazu, dass man diese Entscheidungen, die dann möglicherweise doch getroffen werden müssen, den handelnden Menschen vor Ort hinlegt, den Ärztinnen und Ärzten, dem Pflegepersonal.
Das darf eben nicht passieren. Und das ist sozusagen unterhalb des staatlichen Agierens, darf die Entscheidung nicht am Krankenbett stattfinden, also in der persönlichen Beziehung zwischen Arzt und Patienten. Sondern sie muss stattfinden anhand von Kriterien. Herr Balz hat es ja eben gerade gesagt, dass man sagt, es gibt vielleicht eine Priorisierung aufgrund von völlig transparenten Kriterien. Und es gibt eine ganze Reihe von Möglichkeiten, das auch sozusagen rechtlich einwandfrei zu machen. Also ich könnte zum Beispiel ein Patiententestament machen, das unter bestimmten Bedingungen sagt, wenn ich in die Situation komme, würde ich meinen Platz frei machen als sehr alter oder als sehr kranker, vorbelasteter Mensch, jemandem, der eine größere Prognose hat. Das ist aber so heikel alles. Also wir müssen immer daran denken, dass zum Beispiel diese aktive Sterbehilfe bei uns strafrechtlich verboten ist. Ja, und das wäre, und
da ragt das genau rein.
Jemanden die Beatmung zu entziehen, das geht bei uns in dieser Weise nicht. Trotzdem muss es den Verbänden möglich sein, Triage-Situationen zu bewältigen. Das Einzige, was uns wirklich in dieser Debatte hilft, ist die Triage mit allen Mitteln zu vermeiden.
Also, das heißt, dass wir genug Kapazitäten haben.
Mehr Personal vor allem. Mehr Personal. Auf der einen Seite die Aufrüstung des Krankenhauswesens. Daran arbeiten ja alle. Zugleich aber auch das Bewusstsein der Bevölkerung, dass das nicht vorkommen kann, weil es nämlich diese existenziellen, heikelsten Entscheidungen am Lebensende oder zur Erhaltung des Lebens betrifft.
Einen kleinen Begriff will ich noch kurz in die Runde werfen, der mir bei meinen Recherchen aufgefallen ist, da sind sich eigentlich alle einig bei ihren Stellungnahmen, der Begriff der klinischen Erfolgsaussicht. Also unabhängig vom sozialen Status, ob man jetzt nun Vater von drei Kindern ist oder, Trinker, der 80 Jahre alt ist und alleine lebt, auch unabhängig vom Alter und unabhängig von eventueller Vorerkrankung. Die reine klinische Erfolgsaussicht, also die Frage, inwieweit kann diesem Menschen tatsächlich geholfen werden mit einer Intensivbehandlung in diesem Moment, das ist das Kriterium, auf das sich eigentlich alle Stellungnahmen von Ethikrat über medizinische Fachgesellschaften einigen können.
Dankeschön, Wladimir Balzer. Bis hierhin, Sie bleiben ja an diesem Thema dran. Das wird uns heute auch im Laufe des Tages noch beschäftigen. Dankeschön an Thorsten Janschek. Bis hierhin. Wir schauen weiter auf die Agenda dieses Montags und apropos Agenda, wir können uns jetzt alle, sofern es einen interessiert, einen Termin eintragen. Der CDU-Bundesparteitag wird am 16. Januar stattfinden, nach dem großen Zoff, dem Zorn des Friedrich Merz. Haben sich die drei Kandidaten um den Parteivorsitz am Wochenende darauf geeinigt? Friedrich Merz hatte ja die Absage des Parteitags ohne neuen Termin als Versuch des Partei-Establishments gekennzeichnet, ihn verhindern zu wollen. Heute Morgen im Deutschlandfunk hat er sich dann dazu nochmal erklärt.
Deutschlandfunk Kultur.
Hat er sich erklärt und zwar damit, jetzt muss ich mal richtig springen.
Ich habe ausdrücklich gesagt, Teile der Führung. Und da kann man mir nun auch nicht ganz ernsthaft widersprechen. Aber wenn das nun so aufwühlend gewesen ist, dann hat es zumindest ein gutes Ergebnis. Wir haben nach einer Woche Klarheit.
Also das sagt Friedrich Merz heute Morgen. Man könnte das jetzt so lesen, Thorsten Janschek, das Parteiestablishment hat auf die Mütze bekommen.
Ach, hat es auf die Mütze bekommen. Also ich glaube, Friedrich Merz hat sich selber geschadet mit dem, wie er sich da inszeniert hat. Faktisch war es ja ein totaler Medien-Coup, den er da versucht hat zu zünden, also eine Verschwörungsmythe in die Welt zu setzen, dass das Partei-Establishment ihm, dem sozusagen Außenseiter, da in die Parade fährt, der Mann der Basis und dann auch noch dem starken Mann der Basis, damit Herr Laschet dann die Möglichkeit hat, seine Performance zu verbessern. So hat er es ja auch noch hinterhergeschoben. Faktisch ist es so, heute erscheint Friedrich Merz März neues Buch, neue Zeit, neue Verantwortung. Das ist genau ein Monat vor dem eigentlichen Termin für den Parteitag. Da hat er dann sein Wahlprogramm vorgelegt und er muss natürlich befürchten, dass man das dann innerhalb der nächsten Zeit vielleicht auch wieder vergisst.
Fürchten Sie, die Halbwertszeit dieses Buches ist so gering?
Ja, ich habe es mal ein bisschen durchgeblättert. Auf jeden Fall habe ich einen interessanten Satz darin gefunden. Er schreibt da unter die Chancen der Krise nutzen. Insgesamt ist erneut festzustellen, dass Deutschland das Glück hat, überwiegend mit Politikern ausgestattet zu sein, die das Geschehen überblicken und die Krise meistern können. Das mag vielleicht auch für die CDU-Führung gelten.
Aber, also ich meine, wenn es so wäre, wenn das der Friedrich Merz sich mehr oder minder so in seinem Köpflein ausgedacht hätte, dann hätte es, glaube ich, diese Wirkung nicht entfalten können. Weil immerhin hat er ja das CDU-Präsidium, also die Führung der Partei, nennen wir es mal Establishment jetzt einfachheitshalber, letzte Woche noch einstimmig beschlossen, wir verschieben, und zwar ohne neuen Termin, irgendwann aufs Frühjahr, dann wahrscheinlich de facto. Und es gibt dann schon genug Leute, die das so sehen wie er, dass auf jeden Fall so ein Stress entstanden ist in der Partei, dass man das jetzt doch anders entschieden hat.
Naja, das ist richtig, aber auf der anderen Seite ist natürlich auch erstmal rechtliche Prüfungen waren nötig, weil sie können ja einen Parteitag nicht einfach so ins Digitale verlegen zum Beispiel. Das heißt, und das ist auch aus guten Gründen so, ich denke, dass im Zentrum des Politischen tatsächlich die Versammlung steht und das betrifft nicht nur die Versammlung auf der Straße, also Demonstrationen, wo Körper wirklich gemeinsam sich treffen, wie Judith Butler, eine politische Philosophin aus den USA mal gesagt hat, sondern es betrifft natürlich auch repräsentationale Geschichten wie Parteitage oder andere Phänomene. So, jetzt wird natürlich geprüft, ob das rechtlich in Ordnung ist und die einen sagen, und das wäre der große Schritt, dazu bedarf es eine Grundgesetzänderung, um Formen des digitalen Abstimmens über Parteivorsitzende möglich zu machen. Das sagt Frau Kramp-Karrenbauer, während zum Beispiel Herr Schäuble mittlerweile sagt, es reicht eine Anpassung des Parteiengesetzes. Dazu braucht es, um die rechtliche Prüfung erstmal zu machen, braucht es natürlich auch ein bisschen Zeit. Deswegen verstehe ich das überhaupt nicht und verstehe auch nicht, warum da sozusagen die Parteiführung eine auf die Mütze bekommen hat. Sondern das ist tatsächlich auch ein Verfahrensrecht.
Also ich meine, gut, also mein erster Gedanke war, gerade mit Blick auf Annegret Kramp-Karrenbauer, so rein so Parteimanagement kriegt sie echt nicht gut hin. Ne? Sie ist vor einem Dreivierteljahr hat sie ihren Rückzug erklärt, hatte gesagt, dann entscheiden wir mal Ende des Jahres, das war noch vor Corona und alle haben nur den Kopf geschüttelt und gesagt, das kann doch wohl nicht wahr sein. Jetzt schon wieder so eine Entscheidung, die gerade mal eine Halbwertszeit von einer Woche hat. Also ich glaube, da ist schon was im Argen. Und gerade bei dieser guten alten Machtmaschine CDU, wenn die CDU eins konnte, dann war es ja Macht organisieren und dafür sorgen, dass das gut weitergeht. Und jetzt sieht man diese Erosionsprozesse. Ich bin mal gespannt irgendwie, was daraus wird. Wenn ich noch einen Gedanken draufsetzen darf, weil wir ja so ein Jahr hinter uns hatten, also das Vorjahr, wo wir bei der anderen Volkspartei, der mittlerweile deutlich kleineren, bei der SPD gesehen haben, wie die es einfach irgendwie nicht hinkriegt und sich dann irgendwie auch in so einen offenen Prozess wirft, um sozusagen neues Personal zu finden. Und dann sucht man und landet bei so einem Lala-Ergebnis. Ich habe so ein bisschen die Befürchtung, der CDU könnte das jetzt auch passieren.
Ja, aber das ist ja sehenden Auges. Also mit den drei Kandidaten kann man ja gar nicht mal in irgendein Sternchen dazufügen oder sonst was. Eine kleine Sprechpause, ja. Das kann man sich in dem Fall sparen. Ist es doch erwartbar, dass das auch da eine Erosion dieser großen Partei nach sich ziehen würde, beziehungsweise allenfalls, wenn man in Richtung Bayern blickt, den Aufstieg eines Kanzlerkandidaten Söder. Ne? Also anhand des Personals, das da jetzt aufgerufen ist, typologisch funktioniert das doch gar nicht mehr heutzutage.
Der Tag mit Thorsten Janschek, Leiter der Abteilung Aktuelles hier in unserem Sender. Morgen ist es soweit, klingt jetzt fast schon so weihnachtlich, ne? Die USA wählen ihren Präsidenten und jetzt frage ich mal, ob wir Superlative vergeben wollen. Ist das die wichtigste politische Entscheidung dieses Jahres?
Mit Sicherheit. Absolut mit Sicherheit. Und wie das Klima zurzeit ist, wie die amerikanische Gesellschaft sich spaltet. Ich meine, ich bin jetzt kein USA-Experte, aber das ist so mit den Händen zu greifen. Also jetzt diese kleine Vorfall am Wochenende, der Truck von Joe Biden, also der Wahlkampftruck wird in Texas von Anhängern von Trumps abgedrängt, abgestoppt, sogar zum Teil gerammt, ein Fahrzeug im Tross. Und was macht Trump? Er twittert, I love Texas, und spottet dann, habt ihr unsere Leute gesehen, die wollten seinen Bus beschützen, und dann kommt, legt er noch einen drauf. Meiner Meinung nach haben diese Patrioten nichts Falsches gemacht. das ist so zersplittert, so auf den, also sozusagen diskursiv auf den Hund gekommen, argumentativ, dass es, also das ist gar nicht mehr anders geht, als dass jetzt eine Wahl kommt, die das entweder bestätigt oder dann eben noch einen neuen Präsidenten ins Amt hieft.
Ich bleibe mal gerade in Texas. Ich habe nämlich hier so eine kleine Stimmung und Stimme aus Texas von einem der letzten Wahlkampfauftritte von Donald Trump. Fire Forcey rufen da die Leute. Also Trump solle den Chef-Virologen quasi der USA, den Drosten der USA, feuern.
Don't tell anybody, but let me wait till a little bit after the election.
Genau, und er sagt dann, verratet es noch nicht, aber darum kümmere ich mich nach den Wahlen. Übrigens, Florida war es. Ich habe jetzt gerade mal zwei Sachen zusammengeschmissen. Aber, glaube ich, eine ähnlich polarisierte Situation. Tja, die Frage ist, die da jetzt zum Beispiel rufen, Sie haben es erzählt von dieser Szene, die den Bus da abdrängen. Wenn jetzt Donald Trump, wie die Umfragen es sagen, wenn die dann wahr sein sollten, wirklich aus dem Amt gedrängt wird, werden die dann zurückgehen in ihr Wohnzimmer, vielleicht ein bisschen grummeln oder muss man da Schlimmeres befürchten?
Ja, die Situation, also wenn man sieht, im Fernsehen sieht, wie die Geschäfte verschalt werden, um sich zu schützen, dann ahnt man ja, dass das nicht ganz reibungslos über die Bühne gehen wird. Und auch die Ankündigung von Donald Trump, dass sehr schlimme Dinge passieren können oder Chaos in unserem Land entstehen könnte, wenn es nicht sehr schnell einen eindeutigen Wahlsieger gibt. Und es hängt natürlich damit zusammen, dass diese enorme Zahl von Briefwahlwählerinnen und Wählern, 92 Millionen in den USA haben per Briefwahl schon abgestimmt. Und zum Teil werden die ja in Bundesstaaten wie Pennsylvania oder Minnesota, Wisconsin, glaube ich, war es, erst in die Wahlmaschinen eingegeben, wenn die Wahllokale zu sind. Das heißt also, es könnte eine Zeit lang dauern, bis bestimmte Staaten dann eindeutig zuordbar sind. Das könnte schon eine heikle Situation geben, glaube ich. Trotzdem habe ich den Eindruck, dass sehr viele mittlerweile in den USA kapiert haben, dass mit diesem Präsidenten, der da zum Teil an den Grundfesten der liberalen Demokratie rüttelt, dass da kein Blumentopf zu gewinnen ist. Also ich meine zum Beispiel die Wall Street. Also bis vor 3 Wochen war Trump immer noch der sozusagen Sunny Boy, der Anleger da. Das hat sich geändert und mittlerweile ist Joe Biden ein Garant für Stabilität, auch für die Wall Street Leute, weil die rechnen nämlich. Die wollen einfach nur wissen, was hat er vor? Gut, Biden wird die Unternehmenssteuer von 21% auf 28% erhöhen. Er wird Steuererhöhungen für Einkommen über $400,000 einführen. Mindestlohn von $15, es wird Bidencare womöglich geben, aber, und das war ein sehr geschickter Schachzug von Joe Biden, er sagt, erstmal muss sich die Konjunktur erholen. In dem Augenblick haben die Anleger die Wall Street, also eigentlich die Hausmacht von Donald Trump, jenseits der evangelikalen vielen Wähler, aber sozusagen das Establishment der Wall Street, jetzt mal um das positiv zu wenden, hat erkannt, mit einem Joe Biden lässt sich viel kalkulierter operieren. Dann muss man halt Unternehmen neu bewerten und sowas. Aber das schafft so eine Infrastruktur. Chaostage in USA wären Crashtage an der Börse, behaupte ich mal.
Morgen also der große Tag in den USA. Wie legitim ist es, journalistisch klar erkennbar zu machen, auf welcher Seite man steht? Frage ich quasi hausintern Thorsten Janschek, verantwortlich für die aktuelle Berichterstattung im Deutschlandfunk Kultur. Und Sie sagen mir und auch allen hier im Team immer gerne, was eigentlich, wenn der andere recht hätte, dass wir diesen Gedanken mitnehmen sollten? Und dann nutze ich das jetzt mal. Was, wenn Donald Trump vielleicht gar kein schlechter Präsident ist?
Ja, das ist eine gute Frage, gerade in einem Format, wo wir zwischen Berichterstattung und sozusagen unserer Informationspflicht und der Meinung, das heißt also, wo wir auch Meinung sagen dürfen, wo wir strikt trennen müssen. Ne? Auf der einen Seite kann man natürlich sich die USA anschauen und die Wirtschaftszahlen bis Anfang des Jahres sich zum Beispiel vornehmen und dann sagen, okay, das ist eine sehr, sehr gute Bilanz, die Donald Trump da wirtschaftlich hingelegt hat. Dann kam Corona und ein absolutes Missmanagement. Das ist dann wiederum eine sehr schlechte Bilanz, weil Massenarbeitslosigkeit entstanden ist. Das kann man so berichten. Mhm. Das macht ihn aber weder zu einem guten noch einem schlechten Präsidenten, sondern zu schlechtem Handeln. So, eine zweite Form ist, wo wir wirklich viel gelernt haben seit der letzten Wahl, wo keiner angenommen hat, dass er ernsthaft gewinnen könnte. Erst ganz zum Ende waren wir der Meinung, oh, das könnte ganz schön wackelig werden, dieser Wahlausgang. Wir haben gelernt, Stimmen einzufangen. Der Unterstützer sind sehr viel unterwegs gewesen. Also gerade der öffentlich-rechtliche Rundfunk war wahnsinnig viel unterwegs, auch im Bible Belt, dort, wo die Unterstützer von Donald Trump sitzen. Und wir haben die Stimmen gehört. Sie werden uns vielleicht den einen weniger, den anderen mehr überzeugen, aber zumindest sind sie hörbar gemacht und jeder kann sich sein eigenes Bild zusammenzimmern, wenn ich so sagen. Also das heißt, das ist so die eine Linie. Was wir noch vielleicht lernen müssen oder sehr viel stärker lernen müssen, ist die, also manchmal wirkt Trump ja auf uns wie irgendwie ein losgelassener, irrationaler Politiker. Ich will jetzt sagen, nicht Irrer oder Wirrkopf oder sonst was. Wir müssen nur etwas im politischen Geschäft lernen, weil wir neigen dazu, immer das Argumentative zu sehen und zu rekonstruieren. Aber die Rede, wenn man mal ganz in die Ursprünge der Redekunst geht, ist eben neben dem Argumentieren kommt noch das Movere und das Delektare dazu. Das heißt, das Bewegen und das Unterhalten. Und Donald Trump ist ein Mensch, der aus den Medien kommt. Das habe ich bei uns im Podcast, im Lakonisch-Elegant-Podcast vor 3 Wochen oder sowas nochmal extensiv gelernt. Der weiß, wie man Leute bewegt und auch unterhält. Und dass das Klicken mehr ist als Argumente, das sieht man an dieser Twitter-Logik. Und dann kann man zumindest die innere Logik von Donald Trump viel besser verstehen.
Was ja durchaus legitim ist in der Politik. Also ich meine, wir haben die demokratischsten und seriösesten Politiker, die auch genau das mit bedienen können. Gerade wenn man sich die US-Politik anschaut, dann ist es natürlich ganz stark Teil auch der Identität oder von Politikern, dass sie das drauf haben müssen. Ich denke nochmal auf so einer faktischen Ebene. Mir ist es beim dem großen Stichwort der Briefwahl, Sie haben es ja auch angesprochen, aufgefallen, diese Frage, also dass man auch mal feststellen muss, das Wahlsystem der USA ist schon sehr anfällig. Da gibt es große Schwierigkeiten, da gibt es große Ungenauigkeiten. Und ich habe mich gefragt, inwieweit man da zum Beispiel auch diesen Gedanken, der Donald Trump offenbar umtreibt, ich weiß nicht, ob wirklich oder nicht, dass da was schieflaufen könnte, auch zu seinen Ungunsten oder um es mal in den Worten von Friedrich Merz zu bezeichnen, dass das Establishment sich gegen ihn wenden könnte und da was drehen könnte, dass man auch ganz seriös solchen Gedanken mal nachgeht und nicht nur, weil sie von Donald Trump kommen, schon gleich sagt, das kann nicht sein.
Ja, das ist ohne Zweifel richtig. Aber man muss auch bedenken, im Wahlkampf vorher waren es, glaube ich, 58 Millionen US-Bürger, die auch per Briefwahl abgestimmt haben. Das ist jetzt ein Drittel mehr. Ja? Warum sollte das nicht genauso für Biden und die anderen gelten? Also ich glaube, dass die einzelnen Bundesstaaten in den USA, ich habe Stimmen gehört, die gesagt haben, wir haben unsere Lektionen gelernt, wir gehen da auf Nummer sicher und wir machen Wahlbeobachtungen und sowas. Also was ist denn das Argument dahinter? Jetzt sind wir wieder in der Argumente. Was ist das Argument dahinter? Und was ist eigentlich sozusagen der rhetorische Zweck einer solchen Anzweiflung, nämlich seine Wähler zu mobilisieren, sie zu wirklich zur Wahl zu bewegen und hinter sich zu versammeln?
Ich glaube, das journalistisch Schwierige daran ist, wenn man in einer polarisierten Situation ist, wo wir feststellen, die Faktenbasis ist nichts, auf der man aufbauen kann, wie man damit eigentlich journalistisch umgeht, weil das ist ja im Prinzip das alte Kerngeschäft. Wir schauen uns die Dinge an.
Sagen, was ist,
ja. Aber was, wenn das schon derart ins Schwimmen geraten ist, dass schon diese Frage sagen, was ist letztendlich die Vorentscheidung dazu ist, zu sagen, was zu denken ist?
Ja, ich würde ja sagen, dann muss man eben abwarten und sehr genau hinschauen. Und das braucht Zeit. Und es hilft natürlich gar nicht zu sagen, dann kommen wir in ein schwieriges Fahrwasser oder dann versinkt unser Land im Chaos. Also ich erinnere nur mal daran, wie lange die Regierungsbildung nach der letzten Bundestagswahl gedauert hat. Da waren Wahlsieger da, aber es waren keine eindeutige Mehrheit da. Insofern gab es eigentlich sehr lange, zähe Verhandlungen. Und auch da kann man sagen, man kann dann nochmal auf die Verfahren gucken, man kann nochmal auszählen, man kann sich die Wahlscheine dann nochmal anschauen und sowas. Das braucht dann allerdings Zeit. Und da vertraue ich sozusagen in eine Öffentlichkeit, die sich dann nicht kirre machen lässt, zu sagen, wir können als Medien auch sagen, wir wissen es im Augenblick noch nicht, es scheint so. Ja, das ist dann immer noch das Mittel, wo wir sagen können, es ist noch nicht bestätigt, aber es scheint so. Und damit müssen wir leben. Das sind die Unwägbarkeiten und Ungewissenheiten, mit der wir im Alltag und seit der Pandemie im Alltag immer verstärkter umgehen müssen. Wir können nicht 3 Monate, 4 Monate im Voraus denken, sondern wir müssen jetzt uns an dem festhalten, was wir bestätigt sagen können und als andere eben dann vermuten.
Thorsten Janschek war an meiner Seite in dieser Stunde, Leiter der Abteilung Aktuelle Kultur und Politik hier im Deutschlandfunk Kultur. Zeit ist um. Ich sage nur noch Danke. Schön, dass Sie da waren.
Ja, schön, dass ich da sein durfte.